Ich weiss gar nicht, wohin das Dreis von meinem Leben geht, wenn ich nur die Antwort auf diese Frage wüsste. Manchmal geht es uns so etwas wie ein Einstein. Wir fühlen uns wie er im Zug, wo sein Billett sucht. Wir fühlen uns natürlich nicht in Bezug auf Intelligenz wie der Einstein. Er war schon ein superintelligenter Typ, hat Relativitätstheorie gefunden und formuliert. Und an dem Punkt fühlen wir vor allem einen Unterschied zwischen uns und dem Einstein vielleicht. Aber an einem anderen Punkt, an dem Punkt von dieser Frage, die im Raum steht, da fühlen wir uns eins mit ihm. Und diese Frage, die ist sehr viel wichtiger. Nämlich die Frage, kannst du mir die nächste Folie geben, bitte? Wohin geht die Reise von meinem Leben? Wohin geht die Reise von meinem Leben? Und das ist eine Frage, die für uns alle äußerst bedeutungsvoll ist. Und die wird oft umso bedeutungsvoller, wenn wir einem Tod ins Gesicht schauen und vielleicht auch denken, dass wir irgendwann auch mal selber sterben müssen. Und wir fragen uns, woher geht denn unsere Reise, wenn wir ins Grab kommen? Was passiert dort? Ist es dort fertig? Geht es hinten raus noch weiter? Und wenn ja, wie? Da ist die Frage, wohin geht die Reise von meinem Leben? Sehr, sehr eine wichtige Frage. Und wie wichtig diese Frage ist, ist mir auf erschreckend realistische Art bewusst gemacht worden, letzte Woche, wo ich am Mittwoch Morgen gehört hat, dass eine Frau, die da in der Gemeinde ist, früher noch, und dann geheiratet hat und ins Rheintal gezogen ist, Martina Baumgartner, geborene Wolfer, die Schwester vom Manu Wolfer, die einen vielleicht noch kennen aus selber Zeit, etwa eine 45-jährige Frau circa, nachdem, dass sie als Familie das Grab besucht haben, da in Frauenfeld, von der erst kürzlich verstorbenen Mutter, ist sie auf dem Heimweg in einem Autounfall gewesen und auf der Stelle verstorben und tot gewesen. Wir kondolieren der Familie und wünschen ihnen wirklich von ganzem Herzen, dem Mann, dem Kind, dem Vater, Gottes Trost in dieser Situation. Und das Krasse ist, sie hat keine Zeit mehr bekommen, um sich dieser Frage zu widmen. Jetzt, ich kenne zufälligerweise Martina persönlich. Und ich weiss, sie hat in ihren jungen Jahren, damals hier in der Gemeinde, in der Chishona Frauenfeld, sich mit dieser Frage befasst. Und sie hat die Antwort geklärt. Sie hat das gemacht in ihrem Leben schon in jungen Jahren. Und auch für dich ist es möglich, in deinen jungen Jahren schon die Antwort zu klären auf diese Frage. Oder auch wenn du im mittleren Alter bist oder wenn du schon älter bist, kannst du diese Frage klären. Wohin geht's mit der Reise von deinem Leben, wenn du das machst, was einer von diesen beiden Männern gemacht hat am Kreuz? Weil links und rechts vom Kreuz, wo Jesus gehangen ist, hat es nochmal je ein Kreuz gehabt und da sind zwei Männer drauf gewesen. Und einer von diesen beiden Männern, und das ist das Wort, das wir anschauen am heutigen Tag, das Kreuzwort, einer von diesen beiden Männern hat sich noch bekehrt. Und wir hören, wie die beiden Männer Jesus beschimpfen. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt waren. Die Männer werden an anderer Stelle Räuber genannt. Räuber, das ist in der damaligen Zeit mit größter Wahrscheinlichkeit in Bezug auf die beiden Männer, sind das zwei militante Befreiungskämpfer gewesen. Die haben eine ganz bestimmte religiös-politische Ideologie gehabt und die Ideologie hat sie vereint und sie haben Attentate gemacht oder Verbrechen ausgeübt und die haben gewusst, was es heisst, sich so einer Sache hinzugeben und sie haben ihr ganzes Leben riskiert für das. Die haben gewusst, wenn wir diese Sachen machen, wegen unserer Ideologie kann sie das uns schnappen und wir dann müssen an so einem Ort landen und genau das ist passiert. Die beiden Männer sind geschnappt worden und verschiedenste Leute zusammen mit diesen beiden Männern bespottet und lachen Jesus aus. Und wir haben so einige Stunden von ihnen, im Unterschied zu der Martina, haben sie mehr Zeit bekommen. Wenn man ans Kreuz gegangen ist, dann hätte es durchaus können sein, dass man den ganzen Tag überlebt. Man weiss, dass sie bis zu zwei Tage an diesem Kreuz gegangen sind. Wenn man körperlich zu Weg ist. Jesus ist anders gewesen, er ist schon ausgepeitscht worden, hat schon Blut verloren und er ist nur wenige Stunden, hat er überlebt am Kreuz. Aber die beiden Männer sind vermutlich besser zu Weg gewesen und die haben noch Zeit gehabt. Und wir wissen ja von Jesus, dass er noch geredet hat am Kreuz. Uns sind sieben so Kreuzworte überliefert und da haben mehr Sprüche stattgefunden. Und ganz am Anfang von dieser ganzen Kreuzigung sehen wir, dass die beiden Männer ihn beschimpfen. Und wir sehen da etwas sehr Wichtiges, nämlich, dass wir, wenn wir sterben, nicht automatisch bessere Menschen werden. Wenn wir im eigenen Tod ins Gesicht schauen, werden wir nicht automatisch zu besseren Menschen. Sondern es braucht eine Veränderung von der inneren Herzenshaltung. Unser Herz muss zur Besinnung kommen. Unser Herz muss sich, die Bibel braucht das Wort, bekehren. Muss weich werden, nicht hart bleiben. Wenn mein Herz hart bleibt, dann ist das Sterben schwierig. Und genau so eine Gesinnungsveränderung erleben wir auf dramatische Art und Weise. Ein paar Stunden später, am Anfang dieser Kreuzigung, sind die beide noch Menschen, die Gott lästern, die Jesus lästern. Und wir erleben mit, dass einer von diesen beiden spät in seinem Leben, sehr spät in seinem Leben, kurz bevor es fertig ist. Aber nicht zu spät. Und auch für dich ist es nicht zu spät. Der heutige Tag ist eine gute Gelegenheit für dich, wenn du jung bist oder im mittleren Alter bist oder alt bist. Es ist nicht zu spät. Heute ist ein Tag, wo du dir kannst Gedanken machen zu dieser Frage. Wohin geht die Reise von deinem Leben? Und der Mann hat das gemacht und er hat die Frage immer intensiver gestellt. Je länger er an dem Kreuz hängt und je länger er dem Jesus zulässt. Und er merkt, dass die Antwort auf die Frage, wohin geht die Reise von meinem Leben, hängt gerade neben mir, am anderen Kreuz. Die Antwort auf die Frage, wohin geht die Reise von meinem Leben, ist in Jesus Christus zu finden. Und so kommt völlig unerwartet ein Geständnis von dem Mann. Wenige Stunden später tönt es völlig anders aus dem Maul raus. Bis jetzt haben wir einen Mann, der vereint ist in dieser politisch-religiösen Ideologie mit dem, der auf der anderen Seite von Jesus hängt. Und jetzt bricht die Verbindung zu dem Mann, wo er das Leben lang mit dem verbunden war, wo sie sich das Leben auch verbunden haben. Die Verbindung bricht jetzt und der Mann leitet ein völlig unerwartetes Geständnis ab. Der andere ist immer noch am Wettern und Jesus verfluchen und der andere, der weist ihn zurecht. Der andere weist ihn zurecht fürs Fluchen über Jesus. Und er sagt, fürchtest du auch jetzt noch nicht, Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Was ist passiert bei dem Mann? Es steht da, wo sein Leben am Ende zukommt, passiert bei ihm etwas, was beim anderen leider nicht passiert. Bei ihm passiert Folgendes. Gottesfurcht kommt in sein Herz. Weil er sagt jetzt, fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, auch noch nach dieser Zeit, auch noch nach dieser Zeit, wo du jetzt Jesus gehört hast reden, verstehst du nicht, dass du Gottesfurcht musst haben? Also Gottesfurcht kommt in sein Herz hinein, aber nicht eine Art von Gottesfurcht, wo ihm Angst macht vor Gott, sondern im Gegenteil, eine Gottesfurcht, wo sein Herz öffnet für Gott. Und wir sehen da etwas ganz, ganz Wichtiges für uns alle. Selbstrechtfertigung bricht da zusammen. Die Mauern, wo sein Herz verhärtet haben, von der «Ich habe schon alles richtig gemacht». Von der Selbstrechtfertigung bricht da zusammen. Wir sind ja Weltmeister in dem. Wir haben das vorhin im Sketch gesehen. Was hat die eine Frau gesagt, die kein Ticket hatte dabei? Der Hund hat gedacht, es sei ein Servelawürstli. Also, sie hat ihr Verhalten selber gerechtfertigt. Wir haben viele so Beispiele. Die anderen machen es ja auch. Und wir erklären, was wir gemacht haben. Aber die Erklärung ist nichts anderes als eine Selbstrechtfertigung, eine Verteidigung. Ich habe nichts dafür können. Ich habe keine Wahl gehabt. Und der Mann hat sein Leben auch so geführt. Und er kommt da am Punkt, dass er wegen der Gottesfurcht, die er hat, wo er in unser Herz hineinkommt, bekennt, ich bin schuldig. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Das hätte er noch vor wenigen Stunden nicht gesagt. Wir sehen, dass das eine Gottesfurcht ist, wo sein Herz aufmacht und seine Augen öffnet für die Realität von seinem Leben. Bis jetzt ist er blind. Und die Gottesfurcht macht sein Herz auf. Und er sieht, was die Realität ist und er gibt es zu und er hört auf, sich selber zu verteidigen und er bekennt, ich bin schuldig. Und er merkt aber nochmal etwas. Er merkt nicht nur, ich bin schuldig und er gibt es auch noch zu, sondern er merkt, jemand anders ist unschuldig, nämlich Jesus. Von Jesus sagt er, Jesus, der neben uns da hängt, aber hat nichts Unrechtes getan. Und da haben wir ganz eine wichtige Aussage, und der scheint das checken zu haben, an dem Kreuz. Ein Unschuldiger stirbt für die Schuld vom Sünder. Einer, der keine Schuld hat, stirbt, und er stirbt für die Schuld von der Sünde von dem, der Sünde hat. Das scheint er verstanden zu haben. Und er merkt, dass in dem eine grosse Hoffnung ist. Das ist die Hauptbotschaft vom Christentum in den ersten Jahren und sollte es auch noch sein bis in unsere heutige Zeit hinein. In einem von den ältesten Texten, die wir haben, vom ganzen Neuen Testament und sogar atheistische Fachleute sagen, das ist ein ältester, höchst verlässlicher Text in der Bibel, lesen wir genau diese Botschaft. 1. Korinther, die Stelle habe ich erwähnt letzten Sonntag in der Predigt, sagt der Paulus: Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden, nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas und danach von den Zwölf und dem von nochmal einem, für die, die letzten Sonntag da sind, von wem noch? Wisst ihr das noch? Vom Jakobus. Sein eigener biologischer Bruder. Der kommt dann da im nächsten Vers. Und wir sehen da, das ist ganz wichtig für die Christen zu sagen, Jesus ist tatsächlich tot gewesen, er ist begraben gewesen. Und er ist wieder auferweckt und wir sind Zeugen von dem. Und was soll die ganze Geschichte, warum ist Jesus ans Kreuz, warum hängt er dort? Für unsere Sünden. Ein Unschuldiger stirbt für die Schuld von einem Sünder. Und da scheint der Mann verstanden zu haben. Und das ist die Art von Gottesfurcht, die in sein Herz kommt und die ihm aufs Herz öffnet. Weil er merkt, die Schuld, die real ist in meinem Leben, da gibt es auch eine Lösung. Und es ist ja so schwierig, unsere Schuld zuzugeben. Vielleicht kennst du das gut. Zuzugeben, ich bin schuldig. Und ich bringe nicht nochmal eine Erklärung von einem Würstchen und einem Hund. Sondern ich bin schuldig. Ich bekenne das. Und was uns hilft, zu bekennen, ist nicht nur Gottes Furcht, sondern auch das Wissen, dass einer gestorben für das. Es gibt eine Lösung für das. Und das scheint ihm das Herz zu öffnen und sein Herz wird weich, sehr spät in seinem Leben, aber nicht zu spät in seinem Leben. Und das öffnet ihm das Herz auch, dass er eine Sehnsucht überkommt, noch eine Bitte an Jesus zu bringen. Er wendet sein ganzes Schicksal jetzt zu Jesus mit einer sehnsüchtigen Bitte, wo ich vermute, sehr leise kommt. Das steht nicht dort. Aber es ist fast, wie wenn er sich kaum getrauen würde, das zu bitten. Und der Mann, der sich jetzt gerade bekehrt hat, sagt zu Jesus: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Er merkt also nicht nur, Jesus ist unschuldig, er merkt auch, Jesus ist ein König. Darum gibt er sein ganzes Leben dem König. So wie er vorher sein ganzes Leben geweiht und ausgerichtet hat auf die politisch-religiöse Ideologie, genauso wendet er sein Herz jetzt ab von dem und wendet sein Leben dem König, der da neben ihm hängt und unschuldig stirbt. Das versteht er. Und seine Bitte ist folgende: Unschuldiger König Jesus, gedenk an mich, wenn du ins Reich kommst. Er bringt da sehr wenig Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod zum Ausdruck. Er sagt: Gedenk an mich. Denn wenn du in dein Reich kommst, erinnere dich bitte noch an mich. Vergiss mich nicht. Wir haben so Gedenktafeln. Ich zeige euch eine Gedenktafel von einer Frau, die mir persönlich bedeutungsvoll ist. Von dieser Frau hier, Anna Strigwerda. Das ist zu dieser Zeit etwa 55-jährige holländische Hebamme, die in Eritrea, damals Äthiopien, dient hat. Das ist die Hebamme, die bei meiner Geburt geholfen hat. Das ist also die Hebamme bei der Geburt von mir. Und sie hat das Leben lang dient in dem Eritrea und ist dann 1974 im Mai, zwei Jahre nach meiner Geburt, entführt worden von Rebellen aus dem Spital raus, zusammen mit einer jungen amerikanischen hochschwangeren Ärztin. Und sie sind geflohen durch das Wadi-Bett, durch das trockene Flussbett, weg von dem Spital. Vermutlich haben sie die entführen wollen, um Lösegeldforderungen zu machen. Und sie war schon ein bisschen älter und hat nur Flipflop an den Füßen gehabt. Und hat nicht so schnell rennen können. Dann haben sie gesagt, jetzt nimmst du Flipflop ab. Und hat Flipflop fortgerührt und kommst barfuss. Sie sind zu einem naheliegenden Helikopter geflohen. Und dann war sie einfach zu wenig fit gewesen, zu wenig schnell mitgekommen. Und damit sie nicht als Zeuge zurückbleibt, um den kommenden Truppen der Regierung zu zeigen, wo das durchgeflohen sind, haben sie auf der Stelle verschossen. Dort im Ding. Sie hat auch keine Zeit mehr gehabt. Und eine Kirche in den USA, eine orthodoxe Kirche, hat eine Gedenktafel von ihr. Die habe ich gefunden. Ich habe ein Bild. Das ist einfach im Foyer von dieser Kirche. Hier eine Tafel. Und ich habe noch ein Bild, das näher zeigen kann, was da drauf steht. In thanks to God for the faith and life of Anna Strickwerda. Handmaiden of the Lord, Mai 27, 1974. Und sie wird als ein Märtyrer bezeichnet. Tag nachher ist sie beerdigt worden, sind 2000 Leute gekommen. Weil viele von denen, die sie ins Leben nie geholfen hat, sind natürlich dort gewesen und haben ihr gedenken. Das ist so eine Gedenktafel. Und der Räuber, der sich bekehrt hat, sagt zu Jesus, bitte erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst. Bitte mach so eine Gedenktafel in deinem Reich. Ich wünsche mir, dass man mich nicht vergisst dort. Das ist seine sehnsüchtige Bitte. Und die Antwort von Jesus ist unglaublich. So viel mehr, als der Mann jemals hätte können erwarten oder überbitten und verstehen aus. Die Antwort von Jesus ist die. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Nicht eine Gedenktafel. Ich erfülle dir deinen Wunsch nicht, sagt Jesus. Gedenktafel? Nein! Du selber. Du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist die Aussage, die wir hier haben. Und da beantwortet Jesus die Frage, dem Mann, wohin geht deine Reise? Die Reise von deinem Leben. Wo landest du, wenn du stirbst? Du selber wirst mit mir im Paradies sein. Und es ist fast wie wenn, und du hast so ein Billett bekommen, wo du reingekommen bist, am Anfang vom Gottesdienst. Wohin geht deine Reise? Von Frauenfeld, oder wo immer du gerade jetzt bist, im Livestream, wohin? Es ist wie wenn Jesus auf das Ticket Paradies würde schreiben. Jesus gibt so viel mehr, als das, was er sich jemals hätte träumen können. Der hat schon verstanden, wenn ich mich bekehre, will ich mein Leben ganz Jesus anvertrauen. Und das hat er auch gemacht. Und das zeigt sich an dem, dass er die Verbindung zu dem anderen Räuber löst. Die einen von euch denken vielleicht, ja, das ist ja überhaupt nicht drauf angekommen, ist ja sowieso bald gestorben. Ja, das stimmt. Aber ich kenne genug ältere Leute und Sterbende, die sagen, ich stirbe jetzt denn, jetzt ändere ich mein Leben ganz sicher nicht auch noch. Das ist das, was ich vor allem höre. Nein, der Mann, der hat verstanden, ich will die Antwort auf diese Frage. Und ich weihe mein Leben und das Bierbitzchen, das noch da ist, weihe ich ganz dem Jesus, weil ich möchte da hin. Und diese Weihe, diese Hingabe an Jesus, die hat ihm etwas gekostet. Das ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Diese Verbindung und diese Beziehung und diese Freundschaft und mit dem Mann, mit dem er zusammen parat ist, in den Tod zu gehen, noch aufzulösen, so ein paar Stunden vor dem Tod. Nein, der hat nochmal alles hergelegt, der Mann. Und er hat eine Bitte gehabt, Jesus, erinnere dich einfach nur an mich in deinem neuen Reich. Mach bitte eine Gedenktafel. Er kommt so viel mehr zurück, als das, was er jemals gedacht hat. Und Jesus sagt, ich will nicht, dass du unsicher bist, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da in der deutschen Übersetzung steht dahinter das Wort Amen. Also Jesus sagt da Amen, du wirst noch heute mit mir im Paradies sein. Wann brauchen wir normalerweise das Wort Amen? Am Ende von einem Gebet. Ausgezeichnet. Wenn es am Ende von einem Gebet ist, was bedeutet da Amen? So sei es. Genau, am Ende von einem Satz heißt Amen, so sei es oder möge es so sein. Was bedeutet es, wenn es am Anfang kommt? Weil Jesus macht es da nicht am Schluss. Er macht es am Anfang. Am Anfang vom Satz heisst es, so ist es. Und Jesus sagt, Amen, so ist es. Du musst nicht verunsichert sein. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hat einen Fahrplan, oder? Das ist wirklich SBB. Nicht Deutsche Bahn. Entschuldigung für alle Deutschen. Noch heute kommst du an. Da ist nicht noch irgendetwas dazwischen. Du musst nicht unsicher sein, was passiert, wenn du in das Grab kommst. Noch heute, wenn du stirbst. 5 Minuten später. Wirklich wirst du mit mir. Kommt uns noch in den Sinn, was das bedeutet, mit Jesus verbunden sein? Von der Predigt vom letzten Mal. Jesus nimmt da noch ganz am Schluss jemanden auf in seiner geistlichen Familie. Jesus meint das mit der geistlichen Familie wirklich im Ernst. Und er sagt, du wirst mit mir sein. Und so hast du auch ein Billett bekommen, beim Eingang. Ich hoffe es wenigstens. Und ich bitte jetzt die Band zum Führen kommen. Wir möchten das Lied hören, wo von dieser Hingabe redet an Jesus. Und es kann sein, dass Gottesfurcht in dein Leben gekommen ist, in dein Herz gekommen ist. Nicht die Art, die dir Angst macht vor Gott, sondern die Art, die dein Herz weich macht und empfänglich für Gott. Und es kommt dann ein Instrumentalteil und dann werde ich führen kommen und dir nochmal eine Frage stellen anhand von diesem Billett. Weil die Frage ist, ob du jung bist und noch viel Zeit hast. Oder ob du jung bist und fast keine Zeit mehr hast. Oder ob du im mittleren Alter bist oder im älteren Alter. Heute ist der Tag, wo die Frage, wo geht die Reise von deinem Leben her, wichtig ist. Und ich möchte dir diesbezüglich eine Frage stellen. Die Martina, die letzte Woche verstorben ist, hat das gemacht. Und der eine von diesen beiden Räuber am Kreuz hat das gemacht. Obschon er noch wenige Stunden davor Jesus verspottet hat. Und du hast Jesus vielleicht auch verspottet in deinem Herz und missachtet und dich lustig gemacht über Jesus. Und du denkst, vielleicht habe ich gar keine Chance mehr. Für mich gibt es keine Gnade mehr. Doch für dich gibt es noch Gnade. Es ist nicht zu spät, dass du könntest, wenn der Heilige Geist an deinem Herz gewirkt hat heute, und du merkst, es kommt eine Gottesfurcht in dein Herz. Von dieser Art, die dich herzieht zu Jesus. Und du möchtest bekennen, dass auch du schuldig bist. Und aufhören, dich selber zu rechtfertigen mit Salamiwürstli und so Sachen. Sondern wirklich sagst, ich bin schuldig. Und so kannst du heute klären, was auf das Ticket kommt. Du kannst dein Leben weihen. Und wenn alles, was stimmt, was in der Bibel steht, und alles, was stimmt, was sehr viele Christen seit hier erlebt haben, wird dir Jesus so viel mehr zurückgeben, als alles, was du musst aufgeben, zum Jesus nachfolgen. Die Frage ist, willst du dein Leben dem Jesus, dem unschuldig gestorbenen König, weihen? Wenn ja, dann kannst du mit mir beten, jetzt hier im Raum, oder auch online, wenn du möchtest, mit mir beten. Und wenn du das Gebet mitsprichst, dann kannst du nach dem Gottesdienst zu mir kommen und ich schreibe auf dein Ticket auf, eine Destination Paradies. Wir beten miteinander. Wir danken dir, Jesus Christus, dass du durch deinen Geist dafür gesorgt hast, dass wir noch mitbekommen haben, was du am Kreuz für Gespräche gehabt hast. Und so kurz bevor du gestorben bist, bist du immer noch dran gewesen, Menschen zu dir zu ziehen, sogar derjenige, die dich verspottet und verhöhnt haben. Und Jesus, ich bekenne, dass ich dich verhöhnt habe. Dass ich gespottet habe über dich. Dass ich dich missachtet habe und nichts habe wissen von dir, sondern gesagt habe, es ist richtig, dass du am Kreuz stirbst. Ich bekenne mich dir gegenüber schuldig. Und ich bekenne mich auch schuldig in Bezug auf die Sachen, die ich gemacht habe in meinem Leben, wo nicht mehr schön zu schminken sind. Und ich lasse heute an diesem Tag die Mauern der Selbstrechtfertigung zusammenbrechen. Weil in mein Herz ist Gottes Furcht gekommen. Und ich habe realisiert, nein, eigentlich müsste ich jetzt büssen für die Schuld von meiner Sünde, aber du, Jesus, hast das auf dich genommen, damit ich reale Vergebung darf haben und sogar darf ewiges Leben haben. Und so weihe ich heute mein Leben ganz dir. Ich bin parat, auch den nötigen Preis zu zahlen, Sachen aufzugeben, mein Leben völlig zu reorganisieren und auf dich auszurichten. Und ich möchte wirklich jetzt mein ganzes Leben mit allem, was dazugehört, vom heutigen Tag an bis dann, wenn ich stirb, dir weihen und auch mein Schicksal im Grab und darüber aus. Ich möchte, Jesus, dass auf meinem Ticket Paradies steht, weil dort fährst auch du an. Und ich danke dir, dass du jetzt durch deinen Geist wirklich grosse Freude in mein Herz hineinbrechen lässt und Gewissheit, weil du sagst, Amen, es ist so, ich muss nicht nur mutmassen oder unsicher sein. Amen, es ist so, ich darf wissen, wo die Reise von meinem Leben hingeht.